Guten Morgen miteinander. Wir werden heute Morgen einen ganz kleinen Abschnitt aus der Bergpredigt miteinander betrachten. Bergpredigt steht im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 5 bis 7. Für mich ist das wie eine Kernbotschaft in der Evangelie. In der Bergpredigt redet Jesus direkt zu uns. Unser Herr redet uns direkt an. Innerhalb von dieser Bergpredigt gibt es sogenannte Antithesen, 6, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Und eine von dieser Antithesen, die vierte, die werden wir heute Morgen miteinander betrachten. Dabei werden wir aber auch ein bisschen die ganze Bergpredigt weiter im Blick haben miteinander. Matthäus 5, 33 bis 37. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Vielmehr sei eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr etwas aus der Bergpredigt hört. Wenn ich mit anderen Bergpredigt gelesen habe, dann habe ich oft so ein Seufzen vernommen, das können wir ja alles gar nicht erfüllen. Kann es sein, dass wir Bergpredigt unter dem Blickwinkel von der Erfüllbarkeit lesen und hören. Davon ist allerdings in der Bergpredigt nicht gedreht. Da wird nicht gefragt, wie weit hast du jetzt schon dort gebracht und was willst du unternehmen und woran willst du arbeiten, dass du auf dem Gebiet noch ein bisschen weiter vorwärts kommst. Frage mich, wie lesen wir Bergpredigt? Und ich finde das etwas ganz Wichtiges. Lesen wir sie gesetzlich, als Gesetz, das wir erfüllen müssen, oder lesen wir sie als Weisung, als Weg, wo Jesus uns dort weisen? Wenn man sie gesetzlich lesen, oder wenn sie gesetzlich verkündigt wird, dann löst das bei uns immer schlechte Gefühle aus. Das drückt uns nieder. Das setzt uns zurück. Das sind wir nie so, wie wir eigentlich sein sollten. Wir fühlen uns als Versager. Heimlich fühlen wir uns als Versager, weil wir doch nicht alles erfüllen können. Und manchmal treibt es uns auch in die Isolation. Weil wir in der Gemeinde andere sind, die ein bisschen frömmer sind, wie wir. Die arbeiten es vielleicht besser. Die wissen mehr von der Bibel und die beten mehr. So bleibt bei einer gesetzlichen Auslegung und einer gesetzlichen Verständnis immer eigentlich etwas zurück, wo unbefriedigend ist, wo uns Christen niederdrückt. Wenn wir sie als Weisung lesen, dann wird uns Christen einen Weg weisen, wo wir gehen sollen. Dann haben wir schon ganz eine andere Position. Weder die, die ich vorhin beschrieben habe. Paulus nennt dann die Gottes heilige und geliebte Auserwählte, die er dort ermahnen. Und die Jünger, die haben schon die Liebe und Annahme von Jesus erfahren, die sind ja schon bei Jesus dort in der Bergpredigt. Und das Volk Israel, das hat Gott schon aus Ägypten geführt und wo es gerettet hat und zu sich genommen hat, da hat er ihnen Gebot gegeben. Da hat er ihnen die Weisung gegeben. Es ist wie bei einer Wanderung. Ihr kennt die vielen geilen Wegweiser. Die weisen uns den Weg, wo wir gehen sollen. Da gibt es manchmal Herausforderungen. Also ich denke, wenn man das Leukenbad vor der Gemi steht, vor dem Felsen, oder auf der Schwegalp vor dem Santis, dann denkt man, es ist unmöglich, den Weg zu gehen. So denkt man vielleicht auch bei gewissen Geboten von Gott. Wenn wir aber den Weg weitergehen, dann entdecken wir plötzlich, dass der Weg tatsächlich durch die Felsen auf Gemi geht und auch in der Schwegalp auf den Santis. Manchmal ist es auch eine Herausforderung. Ich erlebe das öfters auf der Wanderung, dass ich denke, das ist die falsche Richtung. Der Weg zeigt mir die falsche Richtung. Ich weiss genau, ich müsste eigentlich da durch. Der Wegweiser zeigt da durch. Dann braucht es Vertrauen. Also bei mir braucht es ein Vertrauen, den Weg zu gehen. Plötzlich merke ich, hey, jetzt macht er so eine grosse Kurve und kommt wieder ins Ziel. Manchmal stolpert man auf dem Weg, fällt hin oder kommt einfach vom richtigen Weg ab. Es passiert so oft. Nicht willentlich, sondern weil man den Weg verpasst, weil man nicht aufpasst. Aber dann haben wir im Hauskreis gelesen, und wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und dann können wir wieder aufstehen. Und dann können wir wieder den Weg, wo uns gewissen ist, weitergehen. Wir sind auf dem Weg unterwegs. Wir kommen nie ans Ziel in unserem Leben. Wir sind erst dann im Ziel, wenn wir uns aufmachen, um bei Christus zu sein. Erst dann sind wir am Ziel. Bis dorthin gilt das, was der Paulus gesagt hat. Er hat gesagt, ihr Brüder, ich halte nicht dafür, dass ich schon ergriffen habe. Aber ich mache eins. Ich vergesse, was hinter mir ist, richte mich nach dem Ziel aus. Und nach dem Ziel jage ich nach der Berufung, oben durch Gott in Jesus Christus. Bergpredigt ist also Weise Gott Jünger. Es ist wunderbar beschrieben. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Also die Jünger sind da. Ich habe immer gedacht, warum sitzt jetzt Jesus ab, dort auf dem Berg? Eigentlich müsste doch er stehen und die Jünger müssten sitzen. Aber das hat sicher auch mit dem zu tun, dass der, der etwas zu sagen hat, dass der auf dem Thron sitzt. Darum der Ausdruck, er sitzt auf dem Thron und jetzt lehrt er seine Jünger. Wunderbares Bild für die Gemeinde. Jesus in der Mitte, die Jünger um ihn, wo ihn hören. Das ist nicht das Gemeindeprogramm in der Mitte, nicht eine Gemeindevision, nicht eine Gemeindekultur, sondern da ist Jesus in der Mitte. Und wir sind bei ihm versammelt und wollen auf ihn hören und er gibt uns sein Wort. Das sollte da auf besondere Art und Weise, ihr habt gehört, was gesagt wurde den Alten, ich aber sage euch. Jetzt können wir fragen, ja, was macht jetzt Jesus? Tut er alles das von früher umwerfen? Aber es steht nicht, ihr habt gehört. Es steht, ihr habt gehört, es sei nicht, es steht geschrieben. Sie haben das gehört. Was gesagt worden ist, in der Tradition, wie der Frömmigkeit vom damaligen Judentum, hat sich vieles ergeben, was eigentlich vom ursprünglichen Willen Gottes weggegangen ist. Und Jesus führt uns wieder zum eigentlichen Willen Gottes zurück. Wiederum, jetzt sind wir bei dieser Antithese, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide halten. Dann seid ihr zum Schluss, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. als Schweizer, also ich denke zuerst einmal als Rütli, oder? Also das Bild, die drei Männer mit dem Schwurhand oben. Und dann natürlich auch die Vereidigung vom Bundesrat. Weil es nicht hätte, die zu Hause haben müssen üben, dass die rechten drei Finger hochheben. Also das ist die Situation, wie ich sie erlebe und wie ich sie eigentlich in meinem Leben nicht erlebe. Ich bin nie dort vor der Bundesversammlung und muss schwören. Ich könnte also sagen, das Wort hat eigentlich gar nicht für mich eine Bedeutung. Weil ich noch nie in meinem Leben in so einer Situation reingekommen bin, wo ich musste schwören. Das war bei Jesus anders. Er hat sich schwören im Alltag, im täglichen Leben, täglichen Miteinander, im Handeln miteinander abgespielt. Natürlich haben die nie bei Gott geschwört. Das haben sie dann schon noch eingehalten. Dann sie haben den Namen Gottes nicht missbrauchen dürfen. Darum haben sie beim Himmel geschwört. Und gesagt, wenn ich beim Himmel schwöre, das ist der Thron Gottes. Oder sie haben eben bei der Erde geschwört. Das ist der Schemel seiner Füße oder bei Jerusalem oder beim Tempel. Beim Tempel haben sie noch differenzierter geschwört. Das ist im gleichen Evangelium. Ist das im Kapitel 23, 16 bis 22. Dort wird beschrieben, wie sie es gemacht haben. Wenn einer sein Wort nicht gehalten hat, und er darauf angesprochen worden ist, da hat er gesagt, ich habe nur beim Tempel geschwört. Das gilt nicht. Nur wer beim Gold vom Tempel geschwört, der ist gebunden. Oder sie haben können sagen, und wer beim Altar schwört, das gilt nichts. Wer aber bei dem Opfer schwört, das darauf ist, der ist gebunden. Jetzt können wir uns mal vorstellen, was das auslöst. Jetzt haben die Leute geschwört und dann haben sie doch so Klauseln eingebaut, wo sie sich nicht haben müssen halten daran. Trotz dem Schwören, das sie gemacht haben, haben sie sich nicht mehr auf ihr Wort verlassen können. Sie haben nicht mehr gewusst, was wahr ist und was jetzt eigentlich gilt und was nicht gilt. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören soll. Vielmehr sei eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. In meiner Jugendzeit habe ich lange darüber nachstudiert. Was heißt jetzt, dass eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Dürfen wir jetzt nur noch ja sagen oder nur noch nein? Also wenn ich die Enkelkinder frage, haben sie es schön gehabt? Dann sagen sie ja. Hat es geregnet? Dann sagen sie nein. Also wenn ich mit einer geschlossenen Frage rede und sie fragen, dann können sie nur ja oder können sie nur nein sagen. Andere fragen sich, ist das eine neue Schwurformel? Also muss ich jetzt, wenn ich etwas sage, das bekräftigt mit ja, ja, nein, nein. Eine neue Schwurformel. Die neue Zürcher Bibel übersetzt, euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist von übel. Das heißt also, wenn wir Ja sagen, dann ist es ein Ja. Dann kann man sich auf unser Wort verlassen. Wenn wir Nein sagen, dann ist es ein Nein. Unser Wort muss wahr und verlässlich sein. Eigentlich merken wir, dass es da gar nicht ums Schwören geht. Dass Jesus also nicht einen Vortrag oder eine Abhandlung über Schwören halten tut, sondern es geht ihm um die Wahrhaftigkeit von uns Menschen. Sei mir wahr, sei mir wahrhaftig in unserem Reden, in unserem Umgang miteinander. Sei mir wahrhaftig vor Menschen und vor Gott. wahrhaftig sein. Wenn wir nicht mehr wahr sind, wenn wir so redet wie die, dann weicht das Vertrauen am Misstrauen. Dann wird die Gemeinschaft zwischen uns Menschen zerstört. Dann können wir einander nicht mehr trauen. Und die Gemeinschaft zwischen den Menschen, die wird eigentlich durch das Reden hergestellt. Wir können zwar sagen, ja, wir haben Gemeinschaft heute Morgen, oder? Wir sitzen nebeneinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Aber vielleicht haben wir noch gar nicht miteinander geredet oder wissen von unserem Nachbar gar nichts. Und wenn wir etwas teilgeben von uns und der Nachbar gibt auch uns Anteil von seinem Erleben, dann entsteht Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kann tief werden, auch in einer Ehe, denke ich, wenn sie offen und ehrlich ist und beide nichts voreinander verstecken, dann entsteht eine tiefe, personale Gemeinschaft. Wenn sie aber nicht wahr ist, was wir sagen, dann kann es nicht zu einer guten Gemeinschaft kommen und das Misstrauen bleibt da. In der Bibel gibt es so Rede, ich bin begegnet, in der Sprüche 20,14, da steht, schlecht, schlecht, sagt der Käufer, doch wenn er weggeht, rühmt er sich. Also, da hat einer etwas will kaufen beim anderen und jetzt redet er seine Ware schlecht. Das ist eine schlechte Ware, schau mal, das und das und das stimmt nicht, er will den Preis drücken. Und er drückt den Preis und nachher geht er heim und denkt, gutes Geschäft gemacht. Wir können es auch umkehren. Der Verkäufer kann sagen, gut, gut. Der Wagen hat noch keinen Unfall gehabt. Kein Fleckchen Rost. Ganz wenig Kilometer. Ist noch fast wie neu. Schau mal an, wie er hier glänzt. Ich weiss nicht, wie wir dann dem entgegnen. Glauben wir so, das vermuten wir, ja, stimmt denn das? Heben den Wagen, können wir auf das Wort vertrauen. Merken, so kann man fast nicht miteinander leben, wenn man nicht mehr trauen kann, was der andere sagt. Der David, der klagt über Menschen, die ihn stürzen wollen und die Lüge lieben. Und er sagt im Psalm 62,5, mit ihrem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Also mit ihrem Munde segnen sie, sagen schön, gut, und im Herzen fluchen sie. Unsere Kommunikation läuft immer auf zwei Ebenen. Ganz gleich, was es ist. Es hat eine verbale Ebene, das, was wir sagen, und es hat eine emotionale Ebene. Da kommt jemand und läutet, von den Bekannten, steht plötzlich da, hat sich nicht angemeldet. Ich gehe an die Tür und sage, schön, dass ihr da seid. Ohne durch, denke ich, au, jetzt auch noch in dem Augenblick, jetzt, wo ich gerade an meiner Predigt bin. Das heisst, die verbale Kommunikation und die emotionale Kommunikation stimmen nicht miteinander überein. Das kommt nicht zu einer guten Begegnung. Das spürt man. Das merkt man. Deshalb sagt Jesus Nein. Nicht schwören. Ihr müsst überhaupt nicht schwören in eurem Leben. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Vielmehr sei eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Statt da jetzt so übersetzt. Die einen sagen von Übel, die anderen sagen, was darüber ist, ist vom Teufel. Also Poneros, das kann alles zusammen bedeuten. Was darüber ist, die Neuzürcher Übersetzung setzt noch etwas ein. Jedes weitere Wort ist vom Übel. Unser Reden, unsere Worte brauchen keinen Schwur und kein bekräftigendes Wort mehr. Aber es gibt so ein Bekräftigungswort, oder? Ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Und das macht ja nicht einmal einen Halt vor dem Tor der Gemeinde, vielleicht nicht einmal einen Halt bis auf die Kanzel nur oder in die frommen Artikel. Jedes Mal, wenn das ein Mensch braucht, der sagt, also ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, denke ich, dann gibt es in deinem Leben auch was anderes, etwas Unehrliches. Wenn du musst bekräftigen, dass das, was ich jetzt sage, dass das ehrlich ist, dann muss ja auch in deinem Leben etwas geben, was nicht ehrlich ist. Wir merken, und wir sollten eigentlich diesen Trend nicht mitmachen. Bin ich überzeugt. Wir sollten unser Wort nicht mit dem ehrlich bekräftigen, sondern unser Wort ist von Anfang an ein ehrliches Wort, wo man sich darauf verlassen kann. Das will Jesus von uns. Eure Rede sagen ja, ja. Wenn er sagt ja, dann ist es so. Wenn er sagt nein, dann ist es eben auch so. Der Dietrich Bonhoeffer hat es auf den Punkt gebracht und gesagt, der Eid sei ein Beweis für die Lüge in der Welt. Also dort, wo man geschworen werden, dort gibt es eine Lüge, sonst müsste nicht geschworen werden. Jesus sagt, ihr redet die Wahrheit. Ihr seid doch wahrhaftig. Und er ist ja auch wahrhaftig. Er sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Wort Wahrheit tut sich im Hebräischen, und er hat Hebräisch geredet, tut sich nicht auf den Sachverhalt beziehen. Also wo man kann nachher wissenschaftlich genau nachweisen, dass es die Wahrheit ist, sondern es tut sich auf die Person beziehen. Ich bin die Wahrheit. Und das heisst, ich bin zuverlässig. Ich bin treu. Ich bin fest. Und so dürfen wir uns ganz aufs Wort von Jesus und auf ihn verlassen, ihm vertrauen. Und das möchte er auch, dass man sich auf unser Wort kann verlassen. Ich hoffe jetzt, dass wir nicht mit gesenktem Haupt die Predigt verlassen und rausgehen und denken, eben, das schaffen wir ja sowieso nicht. Es ist mir etwas ganz Wichtiges, dass man das Wort Gottes jetzt richtig versteht, dass man das als Weisung mitnimmt und versteht und jetzt voll Spannung und Erwartung auf den neuen Weg uns einlassen und dem neuen Wegweisen, den wir bekommen haben, folgen. Ich habe vor die vorletzte Woche, ja, sind wir in Wiesendangen gsi und haben Kind gehütet bei unserer Tochter Doris. Und am Freitagmorgen, die haben sowieso alle müssen in die Schule, und ich denke, ich mache eine Wanderung. Bin ich mit dem Zug auf Frauenfeld gefahren und dann von Frauenfeld auf Stein am Rhein gelaufen. Und wenn ich so eine Wanderung mache, bin ich jetzt ganz auf die Wegweiser angewiesen. Und da bin ich immer gespannt und neugierig, woher führt jetzt mich der Weg? Der hat mich den Murg entlang geführt, über Thur, Kartause, Ittingen. Dann ist es auch ein bisschen hochgegangen. Dann hat es mich in die Freiheit, wunderbar, freien, weiten Blick über das Thurtal. Und so finde ich, so tut uns der Wegweiser von der Bergpredigt auch in die Freiheit hineinführen. Wenn wir jetzt Bergpredigt nehmen als Ganzes, dann tun die Wegweiser uns in eine wunderbare Freiheit hineinführen. Die rufen uns weg von der Sorge und vom Grübeln. Sorget euch nicht und weiset hin auf den, wofür euch sorgt. Die tun den Kreis von der Vergeltung und von der Rache, wo man dem so gerne als Wetter zurückgeben, tun unterbrechen und tun uns zum Bruder, zu der Versöhnung und zum Frieden weisen. Der Wegweiser nimmt uns raus aus dem Sumpf von der Lüge und stellt uns auf einen festen, guten Grund. Die Wegweiser, die eröffnet uns so ein Stück vom Reich Gottes, also dort, wo Gott regiert. Und darum bin ich so stark dafür, dass wir Bergpredigt und die Ermahnungen in der Bibel richtig verstehen. Die drücken uns nicht runter. Jesus weiss ja, dass wir nicht alles erfüllen können, dass wir immer wieder mal stolpern. Das haben wir ja im 1. Johannesbrief jetzt miteinander gelesen, im Hauskreis. Dass es niemand gibt, der sagen kann, ich bin ohne Sünde, sondern wir brauchen immer wieder den Fürsprecher. Aber wir dürfen uns auf den Weg machen. Diesen guten Wegweiser nach. Darum schließe ich mich der Bitte von David an. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Amen.